Ego FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Schönen Mittwochabend und hallo zu einer neuen Ausgabe des Ego FM Talk Radios. Heute geht es mit uns unter anderem in den Regenwald, also zumindest gedanklich. Denn mit uns verbunden ist heute eine Frau, die genau da unter anderem auch unterwegs ist, in tropischen Wäldern auf Artenschutzmission. Sie ist Tierärztin, sie ist Aktivistin, Autorin und hat vor einiger Zeit gerade ihr zweites Buch veröffentlicht, Nachtschicht mit Aras. Willkommen, Hanna Emde, heute bei uns. Grüß dich, hallo.
Einen schönen guten Abend.
Hanna, ich habe es gerade schon angesprochen, du bist heute eine sehr, sehr leidenschaftliche Artenschützerin und auch Tierärztin. Aber wenn du dich selbst vielleicht mal eingangs in drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Spannend. Also auf jeden Fall abenteuerlustig, sonst könnte ich meinen Job, glaube ich, nicht machen. Ich bin extrem neugierig, ja, und total naturverliebt.
Und war es das, gehe ich mal davon aus, auch schon in deiner Kindheit, könnte ich mir vorstellen. Oder Tiere und Natur, die Verbindung dazu, gab es da so einen Schlüsselmoment für dich?
Oh, gute Frage. Also ich war schon immer Pfadfinderin. Das ist ja schon sehr naturbegeistert, war immer sehr viel Zelten und auch mit der Family irgendwie mit dem VW-Bus in der Natur unterwegs. Wir hatten immer einen Dackel, einen Hund, mit dem war ich super gerne beim Tierarzt. Also ich glaube, ich wollte schon als Kind gerne Tierärztin werden. Aber ich glaube, so Schlüsselmomente, das waren all diese Naturerlebnisse. Also ob es im Schweden mit dem Kanu auf den Seen unterwegs war, als ich irgendwie in der dritten Klasse war, oder später mit den Pfadfindern auch so Wanderungen in Südafrika. Ich glaube, all diese Naturerlebnisse, wo man einmal die Schönheit, aber auch die Gewalt der Natur so nah erleben konnte, das hat mich sehr geprägt. Und dann bin ich nach der Schule sogar für 12 Monate für einen Freiwilligendienst auf die Philippinen gegangen. Mhm. Und das war dann nochmal so eine ganz andere Welt, wo ich tief eingetaucht bin, wo ich wirklich einen Alltag hatte in so einem fremden Land, was dann aber mein Zuhause wurde. Ich glaube, das hat viel bewegt, auch für meinen zukünftigen Weg.
Mhm. Stimmt es, dass du Tochter eines Tierarztes bist?
Nee, nicht eines Tierarztes, aber eines Forstwissenschaftlers und einer Biologin.
Okay.
Also es wurde mir schon so ein bisschen, diese Umweltthemen wurden mir ein bisschen in die Wiege gelegt.
Du hast dich dann irgendwann für Tiermedizin entschieden zu studieren, hast dich aber früher auch schon auf den Artenschutz dabei spezialisiert. Was hat dich daran so fasziniert?
Ja, ich fand das, also Tiermedizin ist total spannend und Tiere gesund machen, über Krankheiten forschen, das ist super spannend. Aber ich habe es schon immer faszinierend gefunden, das Tier im Zusammenspiel mit seiner Umwelt zu sehen, also mit seinem Lebensraum. Und das ist eben im Artenschutz ganz wichtig, dass man sich nicht nur den einen Orang-Utan auf Borneo anguckt und versucht, seine Lungenkrankheit zu heilen, sondern dass wir uns eben überlegen, wie kann dieser Orang-Utan mit seiner ganzen Art auf der Insel Borneo überleben? Welche Krankheiten sind da gefährlich und welche Umwelteinflüsse sind dort eben wichtig? Und deswegen hat mich schon sehr früh diese Artenschutzmedizin besonders fasziniert.
Mhm. Wenn man sich jetzt mal die Stationen auf deinem Weg dorthin ansieht, ob im Studium oder auch darüber hinaus, haben dich bestimmte Situationen da auch in einer gewissen Weise geprägt und auch weitergebracht auf diesem Weg dorthin?
Auf jeden Fall. Also ich wurde auch immer viel von Studierenden gefragt, so, boah, wie bist du denn in die Wildtiermedizin gekommen? Wie bist du so nah an den Artenschutz gekommen? Und ich kann ganz klar sagen, das waren immer die Menschen vor Ort. Also ich habe schon sehr früh im Studium angefangen, einfach selbstständig Forschungspraktika überall auf der Welt zu machen. Also ich war auf Madagaskar, in Guatemala, eben auf Borneo öfters noch als Studentin. Also da war ich noch gar keine fertige Tierärztin. Und vor allem die Menschen vor Ort, die auf den Forschungsstationen gearbeitet haben, aber auch die lokale Bevölkerung, die haben mir eigentlich gezeigt, was Artenschutz bedeutet, was wichtig ist, worauf ich Wert legen muss. Und das hat mich einmal in meiner fachlichen Weiterbildung total geprägt, aber eben auch in meinem persönlichen Umgang mit der Natur. Also sich in so einem Dschungel zurechtzufinden, das war mir ja nicht in die Wiege gelegt. Ich bin schön in NRW aufgewachsen. Aber das lernt man eben, wenn man dort mehrere Monate ist. Und man muss sich plötzlich auf ganz andere Sinne zum Beispiel verlassen. Also Augen bringen eigentlich so viel im Dschungel, weil es einfach alles grünes Dickicht ist. Man kann kaum weit sehen. Man muss sich plötzlich ganz doll auf sein Gehör verlassen und kann plötzlich unterschiedliche Tiere anhand ihrer Fortbewegung in den Bäumen identifizieren. Also ein Orang-Utan hört sich anders im Baum an als ein Nasenaffe. Und das war irgendwie so ein neues Skillset, was ich dann in den Regenwäldern gelernt habe, für das ich total dankbar bin.
Das wäre jetzt nämlich fast die nächste Frage gewesen, ob du quasi die Arbeit im Dschungel mit der Arbeit eines klassischen Tierarztes in Deutschland vergleichen kannst. Aber das sind tatsächlich total unterschiedliche Welten.
Ja, doch, tatsächlich. Also Ich meine, du hast dann da unterschiedliche Tierarten in Narkose legen und wenn du so einen Nebelparder, eine kleine Raubkatze, wunderschönes Tier, mein absolutes Lieblingstier, vor dir auf der Plane liegen hast, weil du es gerade in Narkose gelegt hast, um es zu untersuchen, da hast du natürlich keine direkten Vergleichswerte. Also ich habe hier in Deutschland in der Klinik noch nie einen Nebelparder auf dem OP-Tisch gehabt, aber man orientiert sich natürlich daran. Also ich habe meine Ausbildung hier in Deutschland gemacht und habe hier alles gelernt. Und dann im Dschungel muss man quasi einen Schritt weitergehen und sehr kreativ werden, weil man eben nicht die technischen Mittel hat. Man hat nicht so ein perfekt ausgestattetes OP wie hier, sondern da wird man sehr erfinderisch. Also wir hatten schon die spannendsten Konstruktionen, um Tiere in Narkose zu legen. Und man muss sehr entscheidungsfreudig sein. Also man muss sehr schnell Entscheidungen treffen, weil du als Tierärztin bist verantwortlich für dein komplettes Team. Gerade wenn du ein Wildtier in Narkose hast, bist du natürlich einmal für die Gesundheit und das Überleben des Tieres verantwortlich, aber eben auch für dein gesamtes Team. Also ich würde sagen, als Wildtierärztin muss man sehr entscheidungsfreudig sein und sehr erfinderisch.
Ich habe vorhin deinen Werdegang ganz kurz meiner Kollegin mal dargelegt, die gefragt hat, wer denn heute zu Gast ist. Und die war total erstaunt und total baff und meinte, was? Und das in dem Alter und schon so viel und so viel gereist und so viel gesehen. Hast du das manchmal selbst noch vor Augen, was da alles schon hinter dir liegt bisher in dieser kurzen Zeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das Buch hat mir auf jeden Fall geholfen, das mal so selbst ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil es war bei mir ja nie so, dass ich einen Plan gefolgt habe, weißt du? Also es war nie mein Ziel, dass ich irgendwann ein Fernsehformat haben möchte, was ich moderiere, mit dem ich durch die Welt reise, sondern ich war immer sehr inhaltsgetrieben. Und dadurch hat sich immer ein Praktikum, ein Projekt nach dem anderen ergeben und ich war dadurch plötzlich so viel in der Welt unterwegs. Und ich fand es wirklich toll, das in dem Buch da mal niederzuschreiben und zu sehen, okay, was hat eigentlich wohin geführt? Und das Schöne ist vor allem, welche Menschen, welche Länder treffe ich immer wieder? Also, weil bei mir war es nie so, dass ich immer wieder was Neues entdecken wollte, sondern ich mache jetzt sogar mit meinem Fernsehformat immer wieder Reisen in die Länder, in denen ich schon vorher war und treffe wieder alte Bekannte. Und das ist so ein bisschen tatsächlich dann wie nach Hause kommen.
Also so eine gewisse Verbindung, die dann auch besteht in die einzelnen Länder und auch weiter besteht quasi. Jetzt hast du es vorhin gerade schon selbst gesagt, du warst viel unterwegs, Borneo, Vietnam, Madagaskar. Würdest du sagen, dass es einen Ort gibt, der dir besonders nahe geht oder den du vielleicht sogar als Herzensort bezeichnen würdest?
Das ist so schwer, weil ich tatsächlich so auf jedem Kontinent so ein Land habe. Also ich muss schon sagen, Borneo, Malaysia, Indonesien haben mich extrem geprägt, weil ich dort so meine ersten wildtiermedizinischen Erfahrungen gesammelt habe und wirklich 3, 4, 5 Monate am Stück auf einer Forschungsstation im Dschungel gelebt habe. Aber als ich dann irgendwann nach Lateinamerika bin und öfters in Guatemala oder Costa Rica gearbeitet habe, habe ich mich auch dort total in die Kultur, in das Land, in die Natur und in die Menschen verliebt. Deswegen fällt mir das total schwer. Also auch Skandinavien hier in Europa wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.
Lass uns mal über die ganz besonderen Begegnungen sprechen, über die du auch in deinem Buch schreibst, nämlich über die Tierbegegnungen in den unterschiedlichsten Ländern. Gibt es da eine Geschichte oder einen Moment, der dir im Kopf geblieben ist, an den du gerne zurückdenkst? Das kann alles Mögliche sein, ne? Rührend, witzig, vielleicht sogar auch gefährlich. Ich weiß nicht, ob sowas schon mal vorgekommen ist.
Oh ja. Ja, also ich kann ja mal, also ein gefährliches auf jeden Fall, das habe ich auch immer noch manchmal dieses Angstgefühl. Das war auf Borneo, da bin ich einer Sumatra-Kobra sehr, sehr nahe gekommen. Und das ist eine extrem giftige Schlange, wo wirklich ein Biss tödlich enden kann, wenn man nicht sofort das Gegengift injiziert. Und das war völlig unerwartet. Ich war mit meinem Tierarztkollegen auf täglicher Expedition. Also wir haben Fallen untersucht und wir sind durch relativ hohes Gras gelaufen und er lief vor mir. Wir haben uns ganz schön unterhalten und er scheint, ohne es gemerkt zu haben, eben diese Schlange erschreckt zu haben, irgendwie im hohen Gras aufgewühlt zu haben. Und das führte dazu, dass ich plötzlich vor mir im Gras einen Schlangenkopf hochschnellen hatte, der mich quasi fixierte. Und also ich hatte wirklich richtig Angst. Ich war wie versteinert, konnte mich nicht mehr bewegen. Was in dem Fall genau die richtige Reaktion war, wenn einem so eine Schlange begegnet, sollte man sich am besten gar nicht bewegen, auf keinen Fall fliehen. Und ich hatte einfach das große Glück, dass die Schlange genauso erschrocken war wie ich und völlig irritiert und einfach dann zurück abgetaucht ist ins Gras. Aber nach so einem Moment war ich so durchgeschüttelt. Also ich fand das total faszinierend, dass ich plötzlich so schreckhaft war, in jedem Rascheln wieder eine Gefahr gesehen habe und einfach wieder gemerkt habe, was für ein kleines Puzzleteil ich eigentlich in diesem Regenwald, in diesem Dschungel bin und wie ich mich eben an die Regeln halten muss und vorsichtig sein muss. Und ich finde, dieses Gefühl der Demut verlieren wir manchmal in unserem Stadtleben, ne, was wir hier irgendwie zu Hause führen. Und das war irgendwie ganz gut, um nochmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gesetzt zu werden. Und an diesen Moment denke ich tatsächlich noch häufig, wenn ich in der Wildnis unterwegs bin.
Begibst du dich eigentlich oft oder kommt es öfter vor, dass du dich in Situationen begibst, die nicht ganz so ungefährlich sind? Also sei es durch Wildtiere, vielleicht aber auch Krankheiten, vielleicht sogar politische Umstände auf den Reisen?
Ja, also Mama, jetzt hör mal kurz weg. nee, das gehört einfach zu dem Job dazu, das muss ich schon sagen. Also ich bin natürlich durch die vielen Jahre, die ich das jetzt schon mache, sehr vorsichtig geworden, informiere mich immer komplett, setze mich auf jede Sicherheitsliste, wenn ich in politisch schwierige Regionen reise. Aber es ist natürlich Fakt, dass wenn du mit Wildtieren arbeitest, da immer auch eine Gefahr von ausgeht. Also du kannst sie nicht, die sind nicht berechenbar, du kannst sie nicht zähmen, so ein Jaguar jetzt in Peru kann immer aus der Narkose plötzlich aufwachen und lebensgefährlich sein. Also diesem Risiko muss man sich immer bewusst sein. Aber ich finde, durch die Erfahrung kann man eben mit diesen Risiken viel besser umgehen. Und natürlich für Terra X sind wir am Tauchen, kletter ich auf 50 Meter hohe Bäume, bin ich in Höhlen unterwegs. Das sind alles Risikofaktoren, aber ich meine, das macht den Job auch so spannend, ne?
Ja, und das macht es auch für uns so spannend. Tatsächlich habe ich dich darüber auch kennengelernt, über eine der TerraX-Folgen. Finde es echt toll, wo du da überall unterwegs bist. Frag mich aber auch jedes Mal, wenn man so viel erlebt, ja, und das ist ja auch sehr gebündelt in so einer Folge, wie schafft man es eigentlich nach auch sehr intensiven Einsätzen, so ein bisschen wieder im Alltag anzukommen? Oder lässt einen das irgendwie gar nicht mehr los? Hat man das immer präsent vor allem?
Ja, das fand ich jetzt auch eine spannende Herausforderung, als ich dann zu dem Terra X Faszination Erde Format gewechselt bin, weil ich war ja vorher als Tierärztin immer mehrere Monate in einer Station und habe dort festgearbeitet in Projekten, was natürlich auch sehr intensiv war, aber da kommst du in den Alltag rein, da bist du einfach intensiv. Und jetzt durch die unterschiedlichen Drehreisen, die unterschiedlichen Orte, die wir erforschen, ist es eine ganz andere Dichte geworden und plötzlich wirklich in ganz unterschiedlichen Ländern unterwegs. Und da merke ich schon, dass ich da auch Zeit brauche, das zu verarbeiten, weil das so intensive Erlebnisse sind. Also ich war jetzt Anfang des Jahres noch in Südafrika und durfte mit den spannendsten Tierarten arbeiten. Wir haben mit Haien, mit Löwen, mit Nashörnern, mit Kronenadlern gearbeitet. Als Tierärztin ein absoluter Lieblingsjob. Und dann war ich ein paar Wochen später in Neuseeland unterwegs. Plötzlich diese riesigen, weiten Gletscher, Vulkane, Höhlen. Und das macht ja was mit einem, ne? Also diese ganzen Erlebnisse muss ich irgendwo lassen. Und das mache ich ganz viel, indem ich dann schreibe, drüber erzähle, Fotos mache und mir auch wirklich immer gezielt nach den Drehreisen Zeit nehme, im Wald, in der Natur hier in Deutschland, um diese Erlebnisse zu verarbeiten, ja.
Wie ist es im Moment an sich? Also ich kenne das mittlerweile, ich sehe was Schönes im Urlaub, ich muss die sehr in mich hineinatmen, dass ich die irgendwie behalte. Wie ist es bei dir? Gehst du da kurz auch mal in so einem Moment, wenn du gerade in einer ganz besonderen Situation bist, die du erlebst?
Ja, total. Also das ist ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst, dass man es wirklich auch nochmal bewusst wahrnimmt, ne? Wenn man so drin steckt und ja auch einen Job zu machen hat und in einer Rolle ist, dass man sich trotzdem immer diese, manchmal sind es ja nur Minuten oder so, Zeit nimmt, um nochmal wahrzunehmen, okay, wow, wo bin ich hier gerade, was fühle ich eigentlich, wie geht's mir gerade, was sehe ich, was schmecke ich, was rieche ich, das ist schon was ich mir immer vornehme, das stimmt.
Jetzt hast du nebenbei auch noch ganz viele andere Projekte. Zum Beispiel hast du vor ein paar Jahren die NGO Nipada Wildlife gegründet. Was war da der Auslöser? Also und wofür steht vielleicht Nipada genau?
Ah, sehr schöne Frage. Nipada Wildlife haben wir 2017 gegründet. Das ist ein Artenschutzverein und ein Bildungsverein. Also wir haben zwei große Ziele. Auf der einen Seite wollen wir eben internationale Artenschutzprojekte unterstützen. Das heißt, wir reisen nicht selbst in die Länder und sagen irgendwie, boah, wir hier als deutscher Artenschutzverein wissen genau, wie es geht und wollen hier euren Lebensraum oder eure Tierarten unterstützen, sondern wir suchen uns gezielt PartnerInnen in den einzelnen Projektländern, deren Projekte wir super gut finden, unterstützenswert finden und helfen denen damit, was sie brauchen. Also bei manchen ist es Equipment, Gelder, tiermedizinisches Fachwissen. Andere brauchen Unterstützung in der Kommunikation, in der Sichtbarkeit, auch im eigenen Land. Und da haben wir ein sehr breit aufgestelltes Team mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die Artenschutzprojekte unterstützen. Das ist auch damals daraus entstanden, dass ich eben im Studium dieses Thema Artenschutz, Wildtiere, noch viel zu wenig vertreten fand in der Tiermedizin und mir irgendwann so überlegt habe, boah, dann starte ich halt selber was irgendwie mit
Ja,
TiermedizinerInnen und
cool. Wieso nicht?
Fachleuten. Genau, und dadurch ist der Nepada Wildlife e.V. damals entstanden. Wir haben uns jetzt noch erweitert, dass wir ganz viel Bildungsarbeit machen, weil wir eben sagen, so die Grundlage für erfolgreichen Artenschutz oder Biodiversitätsschutz, also noch größer Lebensräume mitzudenken, Klimaveränderung, da ist der Grundstein für überhaupt die Aufklärung. Also was bedeutet Biodiversität? Warum ist die so lebenswichtig für uns? Und deswegen entwickeln wir auch unterschiedliche Bildungsmaterialien für Kinder, Jugendliche, Schulen, aber auch Erwachsenenbildung. Und der Name entstand tatsächlich damals durch ein sehr anderes prägendes Erlebnis. Und zwar war das der Nebelparder. Das ist die besagte Raubkatze, die kommt auf Borneo und Sumatra vor, also der Sundanebelparder, das ist eine Unterart. Und das ist ein wunderschönes Tier. Das Besondere, was sie auszeichnet, ist die Fellzeichnung. Also wenn man mal Nebelparder eingibt bei Google, sieht man, dass die so ganz besondere wolkenähnliche Fellzeichnungen haben. Deswegen auch der Name Clouded Leopard oder Nebelparder. Die Raubkatze ist extrem vom Aussterben bedroht. Es gibt schon jetzt nicht mehr viele von denen, obwohl noch so wenig über die Raubkatze bekannt ist. Und das war eines der ersten Projekte, wo ich schon als Studierende mitarbeiten durfte auf Borneo mit einem Tierarzt. Und das hat mich total geprägt. Also plötzlich so eine Raubkatze selber mit in Narkose zu legen, Proben zu nehmen und daran zu forschen, dass die weiter überleben kann, das war damals für mich einer der prägendsten Momente. Und das hat mich dann auch dazu geführt, meinen Verein nach dieser Raubkatze zu benennen.
Sehr cool. Vor allem so einem Tier so nahe zu kommen, das kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass er das mal getan hat. Welche Projekte unterstützt ihr aktuell? Wo seid ihr vielleicht auch gerade besonders aktiv?
Gerade sind wir besonders aktiv, tatsächlich wieder auf Borneo. Das ist halt schon irgendwo so ein Herzensort. Und zwar im Norden der Insel, in Sabah. Da unterstützen wir den Rhino and Forest Fund. Das ist eine NGO, die in Sabah sehr aktiv ist. Und zwar versuchen die oder sind die erfolgreich dabei, ehemalige Palmölplantagen aufzukaufen und wieder aufzuforsten, um quasi Waldkorridore zu schaffen. Weil das große Problem auf Borneo ist halt die Abholzung, die Entwaldung für dieses besagte Palmöl, was wir alle kennen, ne? In all unseren Lebensmitteln, in Kosmetika, im Waschmittel, im Biosprit ist es drinne. Und dieses Palmöl wird halt immer wieder neu angebaut, neuer Wald wird dafür gerodet und das ist natürlich fatal für die letzten Arten, die es auf Borneo noch gibt. Und das Problem ist, dass es sich so ausgebreitet hat, dass es nur noch einzelne Waldfragmente, intakte Waldfragmente auf der Insel Borneo gibt, in der die Tiere überleben können. Und diese Waldfragmente sind gar nicht mehr miteinander verbunden, sodass die Tiere in diesen Waldfragmenten quasi abgeschnitten sind von den anderen Populationen. Und dieser Rhino and Forest Fund versucht eben Palmölplantagen zwischen den Fragmenten wieder aufzukaufen und dadurch Korridore aufzuforsten, dass die Tierarten wieder wandeln können von den Waldfragmenten und so wieder mehr intakter Lebensraum entsteht. Und die unterstützen wir jetzt seit ein paar Jahren durch unterschiedliche Aktionen. Und es ist sehr erfolgreich. Also in den ersten aufgeforsteten Gebieten sieht man sogar wieder Nebelparder und Borneo-Zwergelefanten auf den Kamerafallen, dass die diese Korridore wirklich wieder zum Wandern nutzen.
Ist es nicht ein unfassbar schönes Gefühl, wenn man sieht, dass sich dadurch auch was wieder tut und entwickelt und Probleme irgendwie gelöst werden?
Ey, wirklich Wahnsinn. Gerade auf Borneo ist es oft so eine Ohnmacht, wenn man auf diesen riesigen Plantagen steht, ne? Weil du plötzlich so dieses Ausmaß einfach dir bewusst wird. Darauf, auf diesen Ölpalmenplantagen ist völliger Friedhof. So, da hört man gar kein Tier mehr, kein Rascheln, kein gar nichts. Das ist wirklich wie ausgestorben. Und wenn man dann so einen Erfolgsmoment hat und plötzlich diese Kamerafallenbilder sieht, und wir waren letztes Jahr auch wieder zu Besuch in dem Projekt, das ist einer der schönsten Erfolge. Und da weiß man auch, warum man diese ganze Arbeit da reinsteckt.
Ja, das glaube ich. Anna, wenn das jetzt jemand hört und sich denkt, ach, das will ich auch tun, wie kann man sich bei euch oder vielleicht allgemein auch für den Artenschutz denn engagieren, ohne vielleicht jetzt gleich in den Dschungel ziehen zu müssen dafür?
Also ich sage immer, Artenschutz oder ja, Umweltschutz kann jeder und jede von uns machen. Dafür muss man keine Tierärztin oder Biologe sein. Man kann das natürlich bei uns im Verein machen. Also wir freuen uns, wir sind komplett ehrenamtlich aufgestellt. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Das kann als Grafikerin, als ITler, wir brauchen ganz dringend Online-Web-Unterstützung. Das kann als Biologe aber einfach als alles sein. Also da kann man sich bei uns einfach melden auf der Webseite oder per E-Mail. Dann haben wir auch große Listen, wo man quasi oder wo wir Organisationen gesammelt haben, wo man unterstützen kann. Also als Volunteer zum Beispiel, wenn man sagt, boah, ich möchte sowas gerne mal ausprobieren. Ich habe gar keine Erfahrung, aber will irgendwie gerne mal in so einem fremden Land das kennenlernen. Da gibt es halt auch sehr viel nicht so gute Projekte in der Welt. Das ist ja einfach immer so. Und deswegen haben wir so angefangen, so einen Katalog zu erstellen, wo Organisationen sind, wo wir einfach gute Erfahrungen mitgemacht haben. Das heißt, da kann man sich informieren. Aber man kann eben auch vor der eigenen Haustür sofort anfangen, ne? Also jedes Mal, wenn wir in den Supermarkt gehen, sind das Entscheidungen, die wir treffen. So, was wir einkaufen, wo kommen die Sachen her? Muss das immer die exotische Ananas aus Costa Rica sein? Wie wurde die angebaut? Ist es vielleicht biologischer Anbau, dadurch ein bisschen teurer? Wie viel Palmöl steckt in meinen Produkten? Wie viel Fleisch möchte ich eigentlich essen? Reicht das einmal die Woche? Also das sind ja alles Entscheidungen, die wir tagtäglich für oder gegen Arten- und Umweltschutz treffen. Das kann aber eben auch das eigene Insektenhotel an der Hauswand sein oder die Blumenwiese, die man dann doch im Garten stehen lässt. Also ich finde das einfach schön, wenn man wieder so begreift, dass man halt Teil dieses Systems ist, dieser wunderschönen, intakten Natur eigentlich. Und wir eben auch eine Verantwortung tragen, dass die weiterhin intakt bleibt. Und das können eben so kleine Entscheidungen tagtäglich schon sein.
Ich finde super, wie begeistert du über solche Themen sprechen kannst und vor allem auch schreiben. Mit deinem ersten Buch Abenteuer Artenschutz hast du ja schon viele Menschen erreicht. Jetzt ist letztes Jahr dein zweites rausgekommen, Nachtschicht mit Aras. Warum war dir dieses Buch so wichtig?
Also Nachtschicht mit Aras ist tatsächlich eine Erweiterung des Ersten. Also es ist kein komplett neues Buch. Da hatte ich leider keine Zeit zu. Aber mir war in dem Nachtschicht mit Aras eben so wichtig, auch nochmal die Gesundheitsaspekte mit reinzunehmen. Also ich habe ja in dem Buch einfach sehr meinen Werdegang beschrieben. Also wie ich von einer Rheinländerin dann plötzlich irgendwie so viel im Dschungel gelebt habe. Und wie ich auch über die Tiermedizin in dieses Thema Artenschutz so gekommen bin. Und dann geht es in Nachtschicht mit Aras eben auch noch darum, was eigentlich unsere menschliche Gesundheit mit der Gesundheit unserer Umwelt und der Gesundheit der Tiere zu tun hat. Also dieses Stichwort One Health, uns als gemeinsames System zu begreifen, ist mir total wichtig. Das ist ja durch die Pandemie auch sehr deutlich geworden, dass wir auch einfach gesundheitlich abhängig sind von Tieren, von Ökosystemen. Und ich glaube, da liegt eine totale Chance drin, wenn wir eben begreifen, dass Umweltschutz und Biodiversitätsschutz auch gleichzeitig eine Pandemieprävention sein kann. Also wenn wir intakte Ökosysteme, sagen wir mal so einen Regenwald auf Borneo, wenn wir den intakt halten und eben nicht immer tiefer in solche wilden Regionen eindringen, um da Holz rauszuholen, um da abzuholzen für zum Beispiel Landwirtschaft wie Palmöl. Wenn wir solche intakten Systeme stören, ist halt auch das Risiko viel größer, dass plötzlich Krankheitserreger einmal von Wildtieren überspringen auf Nutztiere oder eben auch auf Menschen und neue Krankheiten auch entstehen. Und das haben wir durch Corona natürlich alle am eigenen Leib erfahren, aber sowas findet ja auch die ganze Zeit weiter statt. Und ich finde es einfach schön, wenn man das auch wieder als eine Chance, also was Positives sehen kann, dass wenn wir diese Ökosysteme intakt und geschlossen halten, wir auch gleichzeitig unsere Gesundheit schützen können.
Schön. Ich habe mir gedacht bei dem Titel, es klingt so ein bisschen nach Tropennacht, Arbeit im halbdunklen Exotik. Wie bist du auf den Titel Nachtschicht mit Aras gekommen? Was hat das damit auf sich?
Das war auch ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Eines der Projekte, in denen ich mitgeholfen habe in Guatemala, auch mitten im Regenwald. Da haben wir eine Ara-Art, also diese riesen Papageien, ne? Diese wunderschönen rot-blauen Papageien. Da haben wir diese Art versucht zu schützen, weil diese Unterart auch sehr vom Aussterben bedroht ist. Und das haben wir gemacht, indem wir die Population versucht haben zu vergrößern und kleine Baby-Aras wirklich vom Ei auf mitten im Dschungel großgezogen haben. Und das hieß halt wirklich sehr viele Nachtschichten mit Baby-Ara-Küken durchzuführen. Also ich hatte den Wecker alle 2 Stunden, musste aufstehen aus meinem Zelt mit Riesenspinnen und Skorpionen und allem und so. Und habe einfach kleine, nackte, super süße Ara-Küken mit so einer kleinen Flasche und Spritze großgezogen, um sie dann, wenn sie groß genug waren, nach ungefähr 2 Monaten in die Freiheit zu entlassen mit ihren Eltern. Und das war einfach auf der einen Seite so ein absurdes Erlebnis, wenn du da nachts irgendwie um 4 Uhr aufstehst und irgendwelche kleinen Araküken in den Dschungel großziehst, aber auf der anderen Seite auch so ein hoffnungsvolles und wunderschönes Erlebnis. Und deswegen habe ich das als Titel gewählt.
Gibt es sonst noch eine Szene oder ein Kapitel im Buch, das dir vielleicht besonders wirklich viel bedeutet, weil es auch sehr emotional war?
Ja, boah, viel.
Viel,
du.
Das glaube ich.
Aber zum Beispiel bei Nachtschicht mit Aras, die Berggorillas in Ruanda. Das war völlig faszinierend. Also das war schon immer so ein Traum von mir sowieso, mal diese Berggorillas in der freien Wildbahn erleben zu dürfen. Und ich war dann vor 2 Jahren mit den Gorilla Doctors unterwegs. Das ist eine NGO, die in Ruanda und Uganda und auch ein bisschen im Kongo arbeitet, um eben diese letzten Berggorillas, die es noch gibt, medizinisch zu betreuen und zu untersuchen, weil die ja eben angefangen haben, das mit Tourismus zu verbinden, was ja, wenn es richtig durchgeführt wird, auch hilfreich sein kann für die Region. Und mit dem Team war ich dann halt viele Tage unterwegs und das war so krass, wenn man da durch diese Nebelwälder starkst für Stunden und völlig durchgeschwitzt ist, diese Berge hoch und plötzlich dieser Moment kommt, wenn du auf so einer Anhöhe bist und einfach 40 Berggorillas überall verteilt in diesem Nebel, in dem Busch, in dem hohen Gras sitzen, völlig entspannt, irgendwie am Fressen sind, am Schlafen, die Kleinen am Spielen sind. Das war ein Erlebnis, das kann ich kaum in Worte fassen, weil das auf der einen Seite so menschlich war, also so rührend, weil ich so viele menschliche Züge da drin entdeckt habe und trotzdem klar war, das sind Wildtiere, das sind extrem kraftvolle und charismatische Tiere, das ja, war ein sehr, sehr ergreifender Moment. Da habe ich auch viel drüber geschrieben.
Schön, das klingt auch wirklich super. Weil du gerade kraftvoll angesprochen hast, manchmal ist man nicht ganz so kraftvoll, weil man auch mal irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommen muss. Hast du persönlich einen Ort oder ein Ritual, an dem du wieder auftankst, wenn dir mal irgendwie alles zu viel geworden ist?
Ja, das muss ich ja tatsächlich auch unterwegs dabei haben, weil ich eben so viel weg bin. Ne? Sonst konnte man das immer so schön irgendwie zu Hause sich seinen Ort suchen und so. Und jetzt brauche ich das auch, wenn ich unterwegs bin. Und das ist für mich auf jeden Fall Musik. Also das kann ich auf jeder Autofahrt, auf jeder stundenlangen Anfahrt irgendwo in die letzte Ecke der Welt nutzen, dass ich dann einfach meine großen Noise-Canceling-Kopfhörer dabei habe und so in die Musikwelt eintauche und dann auch viel so vertraute Musik höre, wo ich genau wieder so ein Gefühl hervorholen kann, was ich irgendwie ganz tief in mir verankert habe. Das hilft auf jeden Fall. Dann ist es auch alleine Spaziergänge durch die Natur. Also das kann man eben auch überall machen und dann nicht im Gespräch sein, nicht in außen, sondern wirklich sehr so bei sich bleiben und so ein bisschen wahrnehmen, okay, wo wir auch eben schon drüber gesprochen haben, wie riecht's hier eigentlich, welchen Vogel entdecke ich da und so. Und das sind so kleine Rituale, die mir total helfen, auch wieder mehr bei mir zu sein und nicht so in meinem hektischen Alltag.
Schön. Blicken wir nochmal ganz kurz in die Zukunft, und zwar in deine Zukunft. Und da sieht sich ja jeder unterschiedlich, manchmal auch gar nicht, weil es Menschen gibt, die gar keinen Plan haben, wie es weitergeht. Die lassen einfach alles auf sie zukommen. Was bist du da für jemand? Planst du gerne? Lässt du gerne auf die zukommen? Und wenn du planst, wo siehst du dich selbst? Im Dschungel, als Autorin oder vielleicht als Aktivistin oder alles zusammen?
Ich glaube, ich muss schon sehr viel planen. Also das bringt auch mein Job jetzt mit sich, weil ich einfach auch so ein bisschen wissen muss, in welchem Land bin ich eigentlich in welchem Monat. Das heißt, ja, ich bin eher der Planungstyp. Ich würde sagen, ich sehe mich auf jeden Fall die nächsten Jahre noch weiter diese Wälder und auch die Meere dieser Welt bereisen. Also mir macht das total Spaß, einmal mit dem Format Terra X Faszination Erde den Menschen auch diese Welten so näher zu bringen. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Plattform, die ich jetzt nutzen darf, wo ich eben euch mitnehmen kann, wenn ich auf den Gletscher zum ersten Mal steige oder plötzlich tauchen gehe.
In HD auch noch.
Genau, in HD. Das heißt, ja, das sehe ich auf jeden Fall jetzt noch die nächsten Jahre weiter. Aber ich möchte auch mit meiner NGO weiterhin Projekte weltweit unterstützen, auch für die Projekte unterwegs sein. Also Tierärztin und eben so TV-Host im Herzen, das bleibe ich auf jeden Fall.
Schön. Hanna, wir haben hier immer am Ende der Sendung eine spezielle Frage, die ich irgendwie allen Gästinnen und Gästen stelle, heute gerne auch an dich. Und ich bin gespannt, was bei dir da rauskommt. Eine ganz philosophische Frage, die lautet, was für dich persönlich Glück bedeutet?
Glück. Ja, für mich ist Glück diese intensiven Naturerlebnisse. Also wie ich eben schon meinte, so eine Demut, so eine Reinheit, so ein pures Glück fühle ich sonst nirgendwo. Und das kann im Sauerland morgens früh sein, wenn ich den Eichelherr dabei erwische, wie er irgendwie sich die Eicheln zusammenklaubt? Oder das kann eben so ein Berggorilla-Moment in den Nebelwäldern von Ruanda sein. Also diese intensiven Momente, wo man sich so spürt, wo man aber auch diese Kräfte der Natur wahrnimmt, diese Reinheit, wo man nicht bewertet wird, wo man nicht im Stress ist, sondern einfach, wo ich einfach Hanna sein darf und diese Schönheit erleben darf, das ist für mich pures Glück.
Sehr schön. Hanna Emde, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, für deinen Einsatz, auch für das aktuelle Buch, das uns wieder mal mitnimmt an Orte, wo man sonst vielleicht nicht so wirklich hinkommt und man quasi aus deinen Augen heraus mal so ein bisschen Abenteuer auch dort erleben kann. Nachtschicht mit Ara, seit letztem Jahr erhältlich im Buchladen. Ich bin mir sicher, dass noch ganz viele Geschichten auf dich zukommen werden, über die es sicherlich auch lohnt, nochmal zu sprechen.
Ja, voll gerne. Vielen Dank für das Gespräch und schaut mal bei Terra X Faszination Erde rein. Vielleicht findet ihr ein Land, was euch auch interessiert.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.